Noch 2,5 Monate, bis das Transferfenster öffnet. Höchste Zeit, mal zu diskutieren. Aber erst geht es hier bei Lautre, dem FCK-Podcast der Rheinpfalz, mal über das Hertha-Spiel. Da war ich, Julian, und mir aus der Ferne zugearbeitet hat der Herr Müller.
Grüß dich, Julian.
Hallo Alex. Ja, ehrlich gesagt, ich habe mit dem Ergebnis nicht gerechnet.
Ja, wer hat damit schon gerechnet?
Ich glaube, der FCK selber nicht.
Nö, ich glaube auch. Das stand ja so unter dem Eindruck, dass wir jetzt erstmal gucken wollten, hinten stabil zu stehen. Ne? Aber wie hat das so geklappt? Ich meine, du warst da.
Genau, vielleicht mal für alle, die jetzt übers Wochenende Internet nicht so sonderlich genutzt haben. Der erste FC Kaiserslautern hat mit 1:0 bei Hertha BSC in Berlin gewonnen. Und das, ja, 4 Monate, nachdem sie dort 1:6 auf die Mütze gekriegt haben. Und also wenn man auch so vorher mit den Verantwortlichen gesprochen hat beim FCK, deswegen meine süffisante Bemerkung eben, ich glaube, die haben damit selbst nicht gerechnet.
Ich glaube auch, wenn man sich das Spiel so angeschaut hat, wenn dieses Spiel 10-mal so gespielt wird, geht es 8 oder 9-mal anders aus, und zwar nicht mit einem Sieg für den FCK.
Ich glaube, dass hin und wieder ein Unentschieden bei ausspringen würde, das glaube ich schon, genau. Weil die Hertha war auch nicht gut, so viel muss man auch sagen.
Ja.
Aber dass der FCK gewinnt, ich glaube, das ist das eine von den 10 Szenarien, das dann rausspringt.
Ja gut, Julian Kral hat halt einen überragenden Tag erwischt, finde ich, und sie haben halt auch das, was man so das nötige Spielglück nennt, gehabt.
Ja. Ja, vielleicht gehen wir mal ganz kurz durch. Du hast eben angesprochen, kompakt gestartet. Das Pressing normalerweise, der FCK läuft normalerweise schon am gegnerischen 16er an. Das hat man dieses Mal gelassen. Man hat sich auf die Mittellinie beschränkt. Hat auch in der ersten Viertelstunde hat's ein paar Wackler gegeben. Da waren wir mal und Ritter nicht weit genug hinten. Da waren ein paar Lücken da. Und dann hat's entweder immer die überragend aufspielende Innenverteidigung aus Jakob Rasmussen oder Maxwell Jamfi aus dem Weg geräumt. Oder dann noch überragendere, aufspielende. So, Julian Kral ausgebügelt. Also wenn der Kralle, wie sie ja intern sagen, nicht so einen überragenden Tag gehabt hätte, wäre das bereits nach einer Viertelstunde, glaube ich, 2:0 gestanden.
Ja, auf jeden Fall. Erstmal interessant war natürlich, da haben wir ja alle gestaunt, es wurde mit einer Viererkette verteidigt.
Und ich glaube, das war auch das Problem, warum wir am Anfang so ein bisschen geschwommen sind in der ersten Viertelstunde.
Ja, okay. Ich meine, man muss sich an so ein neues System gewöhnen. Die Trainer, die sagen ja dann immer so normalerweise, ja, als Profi, das ist alles so fließend und so. Und aber ich glaube, es macht dann halt schon einen Unterschied, ob man eine Dreierkette oder eine Viererkette spielt, auch vor allem für die Außenspieler.
Ja, für die Außenspieler, weil sich deren Rolle verschiebt. Die müssen ja nicht das ganze Feld beackern, sondern eher so, ich sag mal, die eigene Hälfte bis ins Halbfeld plus dann noch ein bisschen extra. Also die Laufleistung reduziert sich dadurch schon für die Außenspieler. Ich glaube, also Stefan Leitl war von dem System überrascht. Das hat er ja selber zugegeben auf der Pressekonferenz. Ich glaube, beim FCK geht es jetzt auch ein bisschen darum, für die kommende Saison ein paar Sachen auszuprobieren. Und Lieberknecht hat ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, man möchte in die Richtung gehen, dass die Mannschaft ein bisschen flexibler wird.
Ja, das ist ja auch, das Ansinnen ist ja auch sehr vernünftig, ne? Dass man den Gegner mal überraschen kann mit einer überraschenden Aufstellung. Ich fand zum Beispiel auch, dass Redondo in der Startelf war, das war jetzt auch sowas, womit man jetzt nicht unbedingt rechnen konnte.
Der möchte ja, ich glaube, das verschieben wir in einen späteren Block, den wir noch haben, nämlich das Thema Transfers und wer bleibt, wer könnte gehen und so weiter und so fort. Die Kaderplanung, ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal zur Hertha. Julian Kral, also Maxwell Jamfi und Jakob Rasmussen verteidigen alles weg, Böcke ihrer Vorderleute und sonst irgendwas. Und was die beiden nicht wegverteidigen können, hält Julian Kral.
Super, ja. Bei Jamfi natürlich die Vorgeschichte, dass Lieberknecht ihn so ein bisschen angestachelt hatte nach dem 3-0 gegen Düsseldorf, dass er gesagt hat, hier, zu Hause ist es off-top, aber auswärts sind da Aussetzer dabei und das kann es nicht sein. Und da hat er jetzt tatsächlich bewiesen mit also vielleicht sogar seine beste Auswärtsleistung beim FCK bisher.
Ich würde einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, mit seiner besten Leistung im FCK.
Insgesamt sogar, ja.
Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, beim 0-3 in Nürnberg hat er die Rheinpfalz-Note 6 bekommen. Ich würde mal sagen, wir sind generell nicht besonders leichtfertig mit der Note 1 und mit der Note 6. Also die Extremen, die sind da schon ein bisschen seltener. Aber Maxwell Jamfi hat in Nürnberg überragt. Also wirklich in der Defensive finde ich, der ist selbstbewusst nach vorne marschiert, wenn er es mal konnte. Er hat gut, die Rückwärtsbewegung hat er dann auch, finde ich, in den allermeisten Fällen ganz gut erwischt. Hat auch mal mit einer sauberen Grätsche den Kovnatski im Strafraum abgeräumt, wo man wirklich sagen muss, Chapeau, das ist Mats Hummels. Ne?
Oh, jetzt werden die großen
jetzt Namen, werden die großen Namen ausgepackt. Ich habe im Vorgespräch noch einen größeren Namen ausgepackt, den verschweige ich jetzt mal, weil das wäre dann doch ein bisschen hochtrabend, aber der hat eine überragende Partie gespielt und wenn der so öfter spielen würde, dann würde der aber bei, ich glaube, 17 von 18 Bundesligisten auf dem Zettel stehen.
Ja, ich meine, dass er die Anlagen hat dazu, das ist ja unbestritten. Deshalb wurde er auch geholt und deshalb hat man, glaube ich, auch so ein bisschen gedacht, dass man um ihn herum so eine Abwehr bauen kann. Allerdings hat das halt auswärts auch oft nicht gezeigt. Jetzt war dann echt mal ein Superspiel dabei und dann bleibt nur die Hoffnung, dass er sich jetzt auf dem Level stabilisieren kann, weil dann ist er auf jeden Fall der Ankerspieler in der Abwehr, den sie brauchen.
Na gut, jetzt kommt erstmal Kiel, mal gucken, was da passiert. Es würde jetzt auch nicht überraschen, wenn es in die andere Richtung geht, ohne ersichtlichen Grund. Ich meine, wir dürfen jetzt auch nicht dieses 1:0 bei der Hertha zu hoch hängen. Die Hertha war nicht gut, der FCK hat in der ersten Halbzeit kein gutes Auswärtsspiel gemacht. Das hat bis zur Halbzeit gedauert, dass die da mal in Fahrt kommen. Und dann nach der Pause macht Megan Berisha direkt das 1:0, der übrigens auch bis dahin die Endstation mehrerer Angriffe war. Da werden mal Bälle ins Leere gespiegelt und vertändelt und so weiter und so fort. Also die Randfallsnote 3,5, die wäre nicht zustande gekommen, wenn dieses Tor nicht passiert wäre.
Ja, man darf sich da von dem Ergebnis nicht blenden lassen, ganz bestimmt nicht, wie ich eben gesagt habe. Normalerweise geht die Kiste da anders aus. Ein Unentschieden hätten sie vielleicht verdient gehabt aufgrund der zweiten Halbzeit, aber wenn Hertha die Chancen halbwegs nutzt, können sie auch verlieren. Ich finde generell nur, man hat ja viel über diese Auswärtsschwäche gesprochen, wenn sie sich öfters so präsentiert hätten, mit hinten vor allem, auswärts, kann man davon ausgehen, dass sie auswärts definitiv viel mehr Punkte geholt hätten und sie hätten auch nicht diese Klatschen auswärts reihenweise eingefahren, die es dann gegeben hat. Ich sag nur Darmstadt, Nürnberg und auch das Pokalspiel in Hertha, das hätte es dann wahrscheinlich nicht gegeben. Da war jetzt schon ein bisschen Stabilität zu erkennen. Vielleicht kommen wir da später noch drauf, wenn man sich die Tabelle halt anschaut. Jetzt haben sie 7 Punkte Rückstand auf den dritten Hannover. Und da braucht man jetzt nicht viel Fantasie, um da 3, 4, 5 Spiele zu finden, wenn sie da Punkte geholt hätten, dass sie tatsächlich noch dabei wären, jetzt kurz vor Schluss. Das ist so was, wo sie sich dann halt tatsächlich so in den Allerwertesten beißen können, dass sie, obwohl die Saison ja wirklich wechselhaft war, dann doch eine Chance gehabt hätten mit, sagen wir mal, 2 Siegen mehr, wären sie dabei. Da wären sie richtig im Geschäft dabei, verrückt genug.
Ich greife jetzt mal 2 raus, 1-1 in Düsseldorf und das 2-2 auf Schalke.
Ja,
ne, das,
2-3 kurz vor Weihnachten gegen Magdeburg, gegen Abstiegskandidaten zu Hause. Das sind, wie gesagt, du findest wahrscheinlich 10 Spiele, wo du dann am Ende sagen würdest, da haben sie Punkte liegen lassen. Hätte Fahrradkette, es ist nun mal jetzt so, aber zumindest auch mit Blick auf die nächste Saison war dieser Sieg natürlich wichtig, weil sie halt gezeigt haben, auswärts bei einem Top-Team kann man auch mal einen Dreier holen, der in die Kategorie dreckig fällt.
Top-Team Hertha, Platz 6 derzeit. Würdest du sagen, Hertha ist ein Top-Team?
Also Hertha hat auf jeden Fall einen Top-Kader. Also das steht für mich fest.
Das stimmt. Ist es ein Top-Team? Frage ich nur.
Ja, ich finde halt, die waren in den letzten Wochen, ich glaube, sie hatten davor 13 von 15 Punkten geholt. Also die hatten halt eine gute Serie laufen. Ich finde, Reese ist wahrscheinlich der beste Spieler, der in der zweiten Liga so rumläuft. Ja, also mit Kovnacki und Schuler und so, das ist halt alles Winkler, das ist halt eine super Offensive, Cuisance und so. Das ist halt einfach ein guter Kader. Punkt. Die haben auch den besten, mit dem Ernst, einen der besten Zweitligatorhüter. Dementsprechend da zu gewinnen im Olympiastadion, 60.000 Leute mit dem Lauf, den Hertha hatte, das ist jetzt erstmal aller Ehrenwert. Punkt. Das Ergebnis steht da jetzt. Wir haben oft immer die Leistung anhand der Ergebnisse bewertet. So, da muss man jetzt auch sagen, das Ergebnis war gut, die Leistung war echt okay.
Vor allem in der zweiten Halbzeit und dann eben das Spielglück, das du angesprochen hast, vielleicht Fußballfloskel, muss man sich das verdienen?
Ja, wenn funktioniert das so? Ich weiß es nicht, das wird immer behauptet. Ja.
Vielleicht sitzt da oben dann doch ein Fußballgott, der sagt, oh ja, komm, die haben jetzt so viel gemacht, da geben wir denen. Also worauf ich anspiele, ist natürlich der Schuss von Paul Seguin, der dann, ja, ist halt gut rausgespielt, klatscht dann in den Innenpfosten und tänzelt dann so auf der Torlinie entlang und jeder wartet eigentlich, dass er gleich nach rechts abbiegt und alle jubeln im Olympiastadion, aber er dreht sich nach links und fliegt am Pfosten vorbei ins Aus. Das ist wirklich irre.
Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber das war wahrscheinlich Expected Goal von 0,99 oder so, dass der reingeht.
Oder wahrscheinlich 1,5. Ich bin jetzt kein Mathe-Genie, wie man merkt, aber
1,5.
Ja,
ja, ich glaube, das hat gerade hinterher auch gesagt, normalerweise geht das Ding rein. Also, dass der da rausfliegt aus dem Tor, also, boah, da haben sie schon Dusel gehabt. Also, wirklich.
Und dann stehst du eben da und ärgerst dich wieder und weißt eigentlich gar nicht genau, warum, weil, naja, ist halt blöd gelaufen. Aber ist es nicht in dem Fall, deswegen können wir das Thema auch schnell abhaken. Julian Kral wurde danach gefeiert von der Westtribüne, kann man eigentlich schon sagen, im Olympiastadion, wo da die Gäste untergebracht sind. Oder ist die Westkurve das, wo das Marathontor ist? Naja, egal, in dem Bereich dann links nebendran, wo halt die Gästefans sitzen, wurde er gefeiert. Er selbst hat seine Leistung ein bisschen klein gemacht. Weiß es nicht, ich denke, der hat auch Lob einfach annehmen können, sagen, Dankeschön, aber jetzt geht's weiter.
Ja gut, er hat natürlich auch recht. Also wenn man sich dann zu sehr feiern lässt, beim nächsten Fehler kriegt man das normalerweise dann zurück, weißt du? Also da auf dem Boden zu bleiben, ist dann ganz vernünftig. Übrigens, ich habe gelesen, kleiner Funfact am Rande, es war wohl zum ersten Mal seit November 2024, glaube ich, in Nürnberg, dass der FCK den Gästeblock nicht ausverkauft bekommen hat, obwohl 4.500 da waren. Auch interessant eigentlich.
Spricht
erstmal dafür, wie reisefreudig sie grundsätzlich sind, weil ich meine, das ist ja schon eine stramme Serie dann gewesen, immer auswärts ausverkauft. Ja.
Ich könnte mir auch vorstellen, unter dem Eindruck des 1:6 im Pokal, 600 Kilometer an einem Samstag, wo es jetzt eigentlich in der Tabelle um nicht mehr so viel geht, dass dann doch ein paar Leute, die jetzt nicht bei den Reisewütigsten dabei sind, sagen, boah, ein bisschen Family Time ist vielleicht auch nicht verkehrt. Oder mal einen anderen Ground checken.
Stimmt. Und wenn der Sprit 2,40 kostet, animiert das jetzt vielleicht auch nicht dazu, da hinzufahren. Also ja, da gibt es Gründe für.
Nichtsdestotrotz, solide Gäste-Performance darf man nicht vergessen. Auch die Fans waren stark am Start. Kommen wir aber zum Hauptthema der heutigen Folge, nämlich der kommenden Saison und wie der FCK da aussehen könnte. Der FCK, also wir müssen jetzt noch nicht drüber diskutieren, wer kommen könnte und so weiter und so fort. Da gibt es sicherlich ein paar Namen, die schon rumgeistern. Aber man sieht ja vor allem, wo sich Problemfelder auftun. Und ich habe mir einfach mal vorab den Kader angeschaut. Und ich würde sagen, das ganz große Problemfeld liegt in der Abwehr, in der Innenverteidigung. Denn Lukas Sierichs Vertrag läuft aus. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der gesagt hat, ich möchte mich nur auf Fußball konzentrieren und danach einen neuen Vertrag beim gleichen Team unterschreibt. Ich halte das für ausgeschlossen, der wird in die Bundesliga gehen. Und ich glaube, der FCK plant auch ohne ihn für die kommende Saison. Atanas Tschernev ist ein Leihspieler, hat eine Kaufoption laut Sky. Ich sag mal, der hat zwar ein gutes Spiel gemacht nach seiner Verpflichtung, aber das war's dann auch. Und ob man dann da eine Kaufoption zieht oder dass sich nicht vielleicht doch nochmal umschaut, zumal er ein Spieler ist, mit dem, dessen starker Fuß der Rechte ist.
Ich halte das für unwahrscheinlich. Und man muss auch immer sagen, wenn du dir den Transfermarkt so anschaust, einen gescheiten Abwehrspieler findest du dann halt eher als einen, der dir 15 Tore garantiert. Also das ist dann halt schon so, im Sturm suchen viele und da dann die super Qualität zu finden, ist dann halt schon schwieriger. In der Abwehr, wenn du ein gutes Scouting hast, ein gutes Netzwerk, also einen, der dir ein besseres Niveau liefert als das, was Tschernev bisher gezeigt hat, wirst du auf jeden Fall finden.
Zumal vielleicht auch ein bisschen günstiger, vielleicht sogar ablösefrei. Naja, schauen wir mal. Ansonsten, Jisoo Kim-Leihe läuft aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Brentford ihn nochmal nach Kaiserslautern schickt. Ich denke, die werden ihn entweder... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn schon in die erste Mannschaft rufen werden, weil Premier League ist nochmal ein anderer Schnack. Aber vielleicht findet sich ja so ein Bundesliga-Team, das im Abstiegskampf steckt. Ich denke jetzt mal so ein Augsburg, Gladbach, sofern die drin bleiben alle. Dass da vielleicht eher so ein Kandidat wäre für die.
Ja, und dann muss man dann halt sagen... Wenn Sirch und Kim nicht mehr dabei sind, das waren jetzt über die ganze Saison betrachtet schon zwei Stützen. Ich meine, Kim war relativ lange verletzt, auch klar. Aber dann fehlen dir, wenn man mal von der Dreierkette ausgeht, fallen dir dann zwei weg. Und zwei, die eher zu den Besseren gehört haben in der Abwehr. Das heißt also, da brauchst du dann auf jeden Fall nochmal adäquaten Ersatz. Plus, du hast ja noch zwei Leihspieler unterwegs.
Ja, zu den Leihspielern kommen wir gleich. Ich würde jetzt mal gerade auf den aktuellen Kader gucken. Ja. Aus dem aktuellen Kader hat der FCK kommende Saison noch zwei Innenverteidiger, nämlich Jakob Rasmussen und Maxwell Jamfi.
Und Robinson als Notoption.
Robinson als Notoption, der nach hinten rücken könnte. Ich glaube, Kunze hat auch mal hinten gespielt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber Robinson und Kunze, die könnten, wenn es jetzt hart auf hart käme, nochmal eins nach hinten rücken. Ja, ich würde mich, glaube ich, eher wohler fühlen, wenn da noch jemand kommt. Und dann eben die beiden Leihspieler, du hast da angesprochen, Janis Heuer und Jan Elvedi, die zurückkehren. In der derzeitigen Form hätte ich die Rangordnung so angeordnet. Nummer 1 ist klar Jakob Rasmussen. Das merkt man jetzt langsam, der kommt langsam in Fahrt. Selbstvertrauen ist wieder da, der ist konstant, der ist ein relativer Ruhepol. Und ich glaube, das könnte auch einer werden, der mal ein paar Ansagen macht und der ein Abwehrchef sich werden könnte, perspektivisch. Wie gesagt, der kommt, muss auch noch ein bisschen zulegen, aber das geht so in die richtige Richtung, finde ich. Und dann hast du Janis Heuer, der bei Preußen Münster eine überragende Saison spielt. Wenn jetzt Jamfi nicht diese Schwankungen drin hätte, hätte ich ihn eins vorgezogen, aber derzeit würde ich sagen, Janis Heuer Nummer 2, dann Jamfi und Elvedi auf 3, 4, so Kopf an Kopf. Man muss natürlich auch immer sagen, dass man erstmal gucken muss, ob die beiden bereit wären, Elvedi und Heuer, sich im Zweifelsfall als Nummer 3 und 4 abzufinden, auf der Bank zu sitzen.
Naja, und man muss halt auch sagen, wenn Lieberknecht den Herrn Heuer im Ranking so hoch eingeschätzt hätte, wäre er wohl kaum vor der Saison verliehen worden. Also das glaube ich halt, da gilt so ein bisschen das Gleiche wie bei Elvedi. Ich meine, Elvedi hat in der Hinrunde noch Spielzeit bekommen und er war zum Beispiel bei dem legendären 1-6 bei der Hertha auch in der Startelf und ist halt auch durch viele Fehler aufgefallen. Ja, also ich glaube, dass da muss man sich klar sein, die werden, wenn die zurückkommen, höchstens die Nummer 4 im Ranking, in der Reihenfolge von den Innenverteidigern sein.
Bei Heuer würde ich dir insofern widersprechen, dass ich glaube, dass er schon Argumente gezeigt hat oder gesammelt hat in Münster, die sagen, du würdest ihm mal versuchen, eine größere Rolle zuzutrauen, wenn du dann natürlich Mitte August zur Erkenntnis kommst. Er passt nicht in meine Spielphilosophie. Vielleicht gibt es da auch, ich weiß es nicht, das ist jetzt eine Spekulation auf persönlicher Ebene, ein paar Aneckungen, dass man dann da sagt, jetzt brauchen wir noch Innenverteidiger, wir haben noch 2 Wochen Transferfenster, dann geht das große hektisch werden los. Vielleicht will man auch, da können wir jetzt wieder auf die Taktik kommen, dass man jetzt ein paar Sachen ausprobiert, vielleicht 4er-Kette kommende Saison, dann brauchst du 4 Innenverteidiger mit einer 3er-Kette, eher so Richtung 5-6, eher so 5,5, sag ich mal.
Ja, sagen wir mal, da brauchst du 4, 5 Etatmäßige und 1, 2, die da reinrutschen können, wenn man Not am Mann ist. Ich glaube, das ist so die Aufstellung, die du dann brauchst. Ja?
Deswegen mit einer 4er-Kette brauchst du da hinten ein bisschen weniger Bedarf. Naja.
Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, da werden 1 bis 2 kommen. Ich glaube aber auch, wenn man im Winter sind ja jetzt Rasmussen und Czernev gekommen, wenn man aber weiß, dass danach gesagt wurde, ja, vielleicht war das die eine oder andere Veränderung zu viel in der Abwehr, dass man dann vielleicht dazu tendiert, tatsächlich nur einen dazu zu holen, der aber auch dann das Stammspielerpotenzial hat und dann vielleicht zu sagen, wir nehmen dann Heuer dann doch zurück in den Kader. Das könnte ich mir auch vorstellen.
Wird man sehen müssen. Ich glaube, da werden auch Gespräche noch geführt mit den Spielern, weil soweit, ja gut, ich weiß nicht, ob das schon geführt wurde. Ich kann mir auch vorstellen, dass April dafür noch ein bisschen zu früh ist. Das wird man sehen. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass die Innenverteidigerposition die prekärste aktuell ist, wo man gucken muss, was passiert da. Im Sturm, würde ich sagen, ist der FCK ganz gut aufgestellt.
Im Sturm, finde ich, sind sie gut aufgestellt, wenn man kurz vielleicht nochmal zurückgeht. Die Außenbahn, da haben wir jetzt auf der rechten Außenbahn mit Aster und Jolie. Da Jolie haben sie auch eine Kaufoption, die sie wahrscheinlich ziehen werden. Ich finde, das ist dann für die rechte Außenbahn schon. Da finde ich, dass sie da sehr gut aufgestellt sind. Links spielt ja jetzt Mika Haas. Und da kann man sich dann halt die Frage stellen, ob der vielleicht nochmal einen anderen Herausforderer bekommt als Florian Kleinhansel. Der halt, wenn er gespielt hat, war das immer solide, aber jetzt auch nicht auf dem absoluten Top-Niveau in der zweiten Liga.
Moment, was ist denn mit Erik Weggesser?
Ja, da bin ich mir eigentlich sicher, dass die Zeit von ihm zu Ende geht, auch wenn er noch Vertrag hat. Ich glaube, da spricht so einiges dafür, dass sie dann halt sagen, komm, wir lösen den Vertrag auf, du bekommst noch ein paar Euro auf die Hand und dann kannst du den neuen Verein suchen. Ich glaube, das wird darauf hinauslaufen, weil Lieberknecht lobt ihn ja immer für seine Trainingsleistung. Aber im Kader steht er dann nur wirklich, wenn Gesperrte und Verletzte dazukommen. Also zuletzt die letzten Wochen zumindest.
Ich habe jetzt auch mal eine gut anekdotische Evidenz, ne? Da muss man auch aufpassen. Ich habe mal ein Training gesehen, wo er mal richtig zusammengefaltet wurde von Lieberknecht. Weil es ging irgendwie darum, es war, ich glaube, das erste Training von Norman Bassett im Winter, hat er Bassett gefoult und Lieberknecht hat 11 Meter gegeben, was also überhaupt nicht gepasst hat, aber noch weniger hat ihm gepasst, dass ihm Bassett auf den Schuh getreten sei, sein Schuh jetzt kaputt sei. Woraufhin Lieberknecht, ich weiß nicht, ich habe nicht genau gehört, was da hin und her ging, auf einmal bellt Lieberknecht, das muss man so sagen, über den Platz, was man ja bei ihm auch nicht so alle Tage sieht. Ich lass mir doch von dir nicht sagen, was ich zu sagen habe.
Da wurde dann mal die Autorität auch herausgeholt.
Ja. Ich meine, er stand danach auch sogar nochmal im Kader irgendwann, aber ich glaube, dass da jetzt auch, ja.
Ja, mit den Zielen und den Ambitionen, die sie halt haben, ist er dann wahrscheinlich auch, muss man dann halt sagen, auch nicht mehr der Richtige, ja. Also ich glaube halt, dass sie dann vielleicht links nochmal drüber nachdenken.
Könnte ja auch passieren, sag ich mal, wenn dann doch ein Bundesligist ankommt, der sagt Mika Haas,
Genau, dann wäre das natürlich nochmal eine größere Baustelle unter Umständen. Wobei bei ihm, er hat ja seine erste Saison in der zweiten Liga gespielt. Also wenn ich sein Berater wäre, würde ich ihm auch raten, komm, sieh erstmal zu, dass du noch ein bisschen Spielpraxis sammelst, dass du dich noch ein bisschen weiterentwickelst, bevor du jetzt hier irgendwie bei Eintracht Frankfurt auf der Bank versauerst, dann lieber beim FCK spielen.
Gut, ob das im Beratergeschäft immer so läuft oder ob da vielleicht auch der ein oder andere aus dabei ist, der auf den schnellen Euro aus ist.
Das habt ihr noch nie gehört bei Beratern.
Ja, unerhört, ne? Ja. Ja. Das wird man sehen, das ist jetzt auch Spekulation. Also rechts glaube ich, die Kombination Asta-Jolie, die wird so sein. Es geht ja noch Frank Ronstadt zurück. Ich glaube aber auch nicht, dass der auf dem Betzenberg eine große Zukunft hat.
Nee, ich meine, der spielt auch solide bei Viktoria Köln in der dritten Liga.
Ja, aber auch nicht mehr so oft.
Ja. Aber das ist halt auch dritte Liga und auch da haben die Ambitionen des Clubs das Können des eigenen, des ehemaligen Spielers überholt.
Dann kommen wir jetzt aber zum Sturm.
Ja.
Da im Sturm glaube ich, dass also Bretagne, wenn der wieder fit ist und an seine vorherige Leistung anknüpfen kann, das ist ein großes Wenn, muss man dazu sagen, bei Achillessehnenriss, das kann auch das Ende der Karriere bedeuten, wenn das schlimm läuft. Davon gehe ich bei ihm jetzt nicht aus. Das ist aber der Stürmer, der 15 Tore garantiert.
Genau, also mit ihm und Mergin Berisha hat man zwei, die auf jeden Fall in guter Form Top-Niveau in der zweiten Liga sind. Da wird man dann halt mal schauen müssen, wie ordnet man die beiden an, dass die können die miteinander spielen. Berisha ist jetzt nicht nur Strafraumstürmer, aber sie haben schon so ein ähnliches Profil. Ja, also das wird dann interessant sein, ob Lieberknecht da eine Lösung findet, dass er beide auf den Platz bekommt oder ob es ein Wechselspiel geben könnte, ja, und dahinter hast du dann halt mit Norman Bassett halt wirklich ein ganz anderes Profil, ein Umschaltstürmer, Tiefenläufe und so weiter. Der würde aber eigentlich auch noch gut reinpassen, auch wenn er nur ausgeliehen ist.
Wobei da so ein Stammclub Coventry City sieht ja derzeit so aus, dass die in die Premier League aufsteigen werden und sind wir jetzt mal ehrlich, Norman Bassett, ich möchte ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber Premier League Niveau ist der nicht. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die sagen, komm, wir verlängern die Leihe nochmal ein Jahr oder sind zumindest offen für solche Gespräche und gucken mal, was passiert. Oder sie wollen in einen höheren Verein verleihen, weiß man ja nicht. Aber ich glaube, dass das Gespräch von wegen, komm, lass uns mal die Leihe noch ein Jahr hinten dran hängen, die sind jetzt nicht ganz unbegründet, diese Verdächtigungen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das wäre für ihn wahrscheinlich persönlich auch gut. Also sich jetzt in der zweiten Liga nochmal eine ganze Saison zeigen zu können, mit einer richtigen Vorbereitung und so weiter, dann richtig integriert im Team. Ich glaube, da kann man auch einiges erwarten. Er ist jetzt nicht der Knipser vom Herrn, aber er hat wirklich Qualitäten, die herausstechen. Und wenn man dann weiterschaut, dann haben wir halt in der Offensive, reden wir über Hanslik und Redondo. Das sind dann halt die noch übrig bleiben. Redondos Vertrag läuft da, glaube ich, auch aus. Was meinst du? Geht's mit ihm weiter?
Er hat ja beim SWR, bei den Kollegen vom SWR, schöne Grüße an der Stelle, gesagt, er würde gerne bleiben. Er hat bei der Hertha jetzt von Anfang an spielen dürfen, Werbung für sich machen können, wenn er das, also gut, ist ja immer so eine Sache, wenn du einen schlechten Tag hast, hast du halt einen schlechten Tag. Er hat jetzt nicht so das beste Spiel.
Ja, das war auch mein Eindruck, das muss man sagen. Zumal man ein bisschen entschuldigend sagen muss, er hat natürlich, wenn er Einsätze hatte, oft so diesen rechten Schienenspieler oder linken Schienenspieler gegeben, wo er auch viele, viele Defensive machen muss. Und da weiß ich nicht, ob das irgendwie zu ihm gut passt. Also da hat er jetzt nicht gerade seine Stärken, aber auch nach vorne war es jetzt auch in Berlin dann insgesamt ein bisschen wenig zu wenig vielleicht.
In Berlin ist das eine Stammposition, die linke offensive Außenbahn. Ich meine, das ist jetzt auch gemein zu sagen, nach einem Spiel, du bist nicht mehr gut genug. Da muss man vielleicht nochmal das eine oder andere sehen. Er hat halt in diesem Spiel eine Gelegenheit bekommen und hat sie halt nicht genutzt. Und wir wissen alle, wie es im Profifußball läuft.
Ja, ich finde, sowohl Hanslik als auch Redondo, da gibt es natürlich noch einen zweiten Faktor, das sind natürlich auch wichtige Spieler für die Kabine, die sind schon lange dabei, die haben das mitgemacht von der dritten Liga in die zweite Liga zurück und eigentlich ist ja nur noch Ritter so aus dieser Generation ansonsten da.
Sparic, aber da können wir auch noch drüber reden gleich.
Ersatztorwart, ja. Und dementsprechend finde ich, das muss man natürlich auch in Erwägung ziehen, weil auch wenn die jetzt vielleicht nicht mehr ultra viel Einsatzzeit bekommen würden, aber es braucht natürlich auch so Leute, die so integrativ in so einer Mannschaft wirken. Ja? Du kannst nicht nur mit Leuten von außerhalb da eine neue Mannschaft bauen, das sorgt dann halt auch für Probleme. Also das spricht halt dafür, zumal Hanslik auch noch, ich glaube, hat 3 Tore, 5 Vorlagen. Er hat dann bei seinen Einsätzen dann doch noch eine ganz gute Quote gezeigt zumindest.
Hat noch ein paar Elfmeter rausgeholt. Ich glaube, da kommt es dann auch wieder drauf an, was in Gesprächen rauskommt. Sind die Spieler bereit, wenn man das klar mit ihnen kommuniziert? Ist auch die Frage, ob das getan wird, aber davon würde ich jetzt erstmal grundsätzlich ausgehen. Pass mal auf, Jungs, ihr werdet nicht die Stürmer 1 und 2 sein, sondern eher die Nummer 17, 18 im Team. Ihr kommt vielleicht mal rein, vielleicht auch nicht, vielleicht gibt es mal 4 Wochen ohne Einsatz. Seid ihr bereit dazu? Klammer auf, das geht ja auch mit entsprechenden finanziellen Einbußen einher.
Genau, das ist ein Modell, was denkbar ist, weil ich glaube auch, wenn du Berisha und Pretarien hast und dann vielleicht den Bassett noch behältst, dann ist dein Etat im Sturm dann natürlich auch wahrscheinlich relativ aufgebraucht. Also du kannst ja dann nicht nur Topspieler dir als FCK leisten, ja, also Topspieler auf Zweitliganiveau, wo gemerkt. Einen Namen, den wir jetzt fast vergessen haben, lieber Julian, Mahir Emreli.
Ach, glaubst du, ja, ich habe ihn jetzt in Berlin auch wieder gesehen. Ich glaube, also kompetent ist er. Er hat es beim FCK halt noch nicht gezeigt. Ich glaube aber, das viel größere Problem ist, dass er halt dann nach so einem Spiel vom Platz marschiert und guckt, als hätten sie gerade 1-6 verloren.
War das so? Ja, Thema Körpersprache, finde ich, ist bei ihm schon eins. Ist damals ja auch in Nürnberg reingekommen bei seinem Ex-Verein und hat nur Pirouetten am Mittelkreis gedreht. Das fand ich einen ganz desolaten Auftritt. Bei ihm finde ich halt, man wartet immer, dass er irgendwann kommt, dass er irgendwann explodiert. Man wartet und man wartet und man wartet und dann schießt er mal ein Tor irgendwie.
Und dann denkt man, jetzt geht's los.
Und dann kommt er im nächsten Spiel wieder rein und dann denkt, Fremdkörper. Und ja, es sind jetzt halt auch nicht mehr viele Spiele in der Saison. Also muss man 15, glaube ich, noch. Da bin ich mal gespannt auf das Fazit, was da intern gezogen wird. Also die Saison, die er gespielt hat, bei den Ansprüchen, die er hat, wahrscheinlich auch bei dem Gehalt, die Saison war zum Vergessen bisher. Also das muss man schon sagen.
Gut, ich denke, wenn Emreli im Sommer, wenn da jemand anruft, ein Angebot abgibt, wo der FCK sagt, ja, machen wir, da muss man vielleicht doch mal überlegen, ob man vorne noch irgendwie einen holt oder so.
Da würde halt Etat frei. Das stimmt.
Das ist so und wahrscheinlich brauchst du noch einen, weil es doch ein bisschen dünn wird. Ich meine, da kommen ja noch Spieler zurück, ne? Also Dixon Abiyama ist ja ausgeliehen.
Dixon Abiyama.
Farid Adidu ist ausgeliehen und Yannick Mause.
Aber ich meine, Dixon Abiyama, ich weiß ja nicht, wie viel dritte Liga du guckst, aber in Essen, die lieben den. Der schießt Tor um Tor.
Ja, die Watz sagt ja auch, dass da möglicherweise nicht ganz allzu weit hergeholt ist, dass da vielleicht ein kleines Angebötchen rüberflattert.
Ja, vor allem ist ja Essen jetzt auch im Aufstiegsplatz. Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie aufsteigen, dann haben sie ein bisschen mehr Fernsehgeld. Bisher haben sie 1,3 Millionen, dann haben sie wahrscheinlich eher 6, 7 Millionen. Und dann können sie ihren Kader natürlich verstärken und der wird da wahrscheinlich bleiben. Der andere Leihspieler vom FCK, der reüssiert da jetzt nicht so besonders.
Yannick Mause meinst du?
Der Herr Mause, genau.
Ja, das ist tatsächlich aussortiert von Uwe Koschinat in Essen natürlich. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es auf sowas rausläuft wie bei Erik Weggesser, dass man sich mal hinsetzt und mal ehrlich in die Augen guckt und sagt, sag mal, wie ist es denn, wenn wir dir hier so einen kleinen Sümmchen geben, dass du dann den Verein verlässt?
Genau, und dann wird sich irgendein Drittligist finden, die sich an seine guten Zeiten in der dritten Liga erinnern und dann wird er vielleicht nochmal genommen.
Also das andere Szenario, wenn er das nicht machen möchte, ist halt das, dass ich derzeit sehe, wenn sich kein Abnehmer findet für eine Leihe, ich weiß nicht, wenn er es in der dritten Liga nicht schafft, was kommt denn dann, Regionalliga?
Ja gut, also, aber er will ja auch entsprechend verdienen. Also ich meine,
das andere Szenario ist, der hockt beim FCK 2 auf die Bank.
Also meine Prognose ist, dass der beim FCK keine einzige Minute mehr auf dem Platz stehen wird.
Das glaube ich auch. Gut, Farid Alidou, glaube ich, dass der FCK da auch Abnehmer suchen würde, wenn es denn welche gäbe.
Ja, Farid Alidou fällt für mich so ein bisschen in die Kategorie Emreli. Hat jetzt irgendwie so in den letzten 5 Jahren 6 Vereine gefühlt und überall hat man darauf gewartet, dass dann irgendwann mal die große Explosion kommt und es sind immer wieder mal gute Spiele dabei, aber auch ganz, ganz viele schlechte. Ich glaube auch, dass auch der wird wahrscheinlich beim FCK keine große Zukunft mehr haben, wäre auch meine Prognose.
Also das heißt, ich denke, wir haben die meisten Stürmer, die der FCK in der kommenden Saison hat, auch im aktuellen Kader stehen. Vielleicht kommt noch der ein oder andere dazu, je nachdem, was da weggeht. Und dann muss man gucken, dass man ein bisschen auffüllt. Hängt auch vom System ab, dass Lieberknecht spielen lassen will in der kommenden Saison. Ich denke, dass man da vielleicht auch in den nächsten Spielen noch ein paar Experiment ist vielleicht zu groß gesagt, aber Experimentchen. Die einen oder anderen Versuche sehen wird.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das passiert. Wenn wir jetzt mal so den Fokus dann vielleicht noch aufs Mittelfeld drehen wollen, da haben wir im Moment als Stammspieler Schein, Kunze als Abräumer, als zweikampfstarker Spieler, Schein eher so für die Dynamik nach vorne und dann auf den offensiven Außenpositionen eigentlich immer oder auf den Halbpositionen haben wir eigentlich Nathan Skuté und Marlon Ritter immer gehabt, die 4.
Gut, dann ich glaube, der FCK wird schon versuchen, seine Jugendspieler da ein bisschen einzubinden. Erik Müller, Owen Gibbs. Dion Hofmeister ist das noch ein bisschen arg jung, deswegen würde ich den mal noch ausklammern. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man versucht, wenn es da eine Lücke gäbe, die dann auch mit denen zu stopfen. Da ist halt immer die große Gefahr, was ist, wenn sie es dann doch nicht schaffen, in Anführungsstrichen.
Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel Owen Gibbs dann, der ist ja noch ein bisschen weiter, dass der dann einen festen Kaderplatz bekommt, einer von den hinteren Kaderplätzen, dass er aber dann zumindest regelmäßig die Chance hat auf Spieltagskader. Die Frage ist natürlich, wenn die zweite Mannschaft in die Regionalliga aufsteigt, da brauchst du natürlich, um dich in der Regionalliga zu behaupten, brauchst du natürlich auch ein bisschen Substanz. Also die Spielpraxis könnte er dann, sagen wir mal so ein Modell, er ist Profispieler, aber hilft halt in der Regionalliga aus, das kann man sich bei ihm sicher vorstellen. Die andere Frage ist halt, reicht diese Mittelfeldbesetzung denn eigentlich so aus und ist man da so zufrieden mit den Impulsen, die aus der Zentrale kommen? Ich meine, Schein war jetzt in 2026, ist er formverbessert unterwegs, hat auch, glaube ich, jetzt 4 Tore hat er jetzt geschossen insgesamt.
Eine bessere Kulte ist in Ebersberg auf jeden Fall sogar schon.
Genau.
Bisschen überrascht, aber.
Kunze hat, Kunze ist halt ein klassischer Abräumer. Holding Six, so einen brauchst du auch immer. 13 gelbe Karten. Ja, okay. Bei Skytte auch kleinere Fragezeichen bleiben da natürlich auch, weil für ihn, er ist wahrscheinlich neben Sirsch, der ablösefrei ist, der FCK-Spieler mit dem größten Markt, den es gibt. Und da wird man dann halt abwarten müssen, kommen da Angebote und in welcher Höhe kommen die Angebote?
Und ich glaube, dass der FCK ab einer gewissen Höhe schlicht nicht mehr Nein sagen kann. Weil, ganz ehrlich, wenn du einen Spieler verkaufst, ich nenne jetzt mal eine Kategorie von 8, 9, 10 Millionen Euro, da kannst du, wenn es gut läuft, dir mal ein, zwei Transferfenster durchfinanzieren.
Naja, klar. Also ich finde, in der Kategorie müssen sie verkaufen. Die Frage ist halt, wenn das Angebot 4 oder 5 ist. Wenn man weiß, was mittlerweile so gerade auf der britischen Insel an Ablösesummen bezahlt wird, wäre 5 Millionen für Skytte fast schon ein bisschen unterwert, muss man sagen. Ja?
Zumal der FCK noch keinen Zwang hat, ihn zu verkaufen, also kein auslaufender Vertrag kommt, ist es so, sondern hat man eigentlich, soweit ich das richtig im Kopf habe, bis 28. Das heißt, du könntest ihn auch nächstes Jahr noch für 5 verkaufen.
Das legendäre Heft des Handelns halten sie in den Händen. Ja? Also das, deshalb glaube ich auch, das wird definitiv davon abhängen, wie hoch das Angebot ist. Wenn das sich in so einem Bereich abspielt, wie du gerade eben umschrieben hast, so zwischen 8 und 10 Millionen, wäre meine Prognose auch die, dass sie es machen werden, weil das, du musst halt einfach sehen, das ist dann das gleiche Geld, was sie eigentlich an Fernsehmedieneinerlösen pro Saison bekommen von der DFL. Also das ist so die Größenordnung und das kannst du als Zweitligist, kannst du das normalerweise nicht ablehnen.
Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht fürs Mittelfeld nochmal einen dazu nehmen irgendwie oder so, aber ich glaube, das hängt auch davon ab, was sich auf dem Markt bewegt. Wenn Skytte geht, muss auf jeden Fall mindestens ein, zwei müssen neue her. Wenn er bleibt, muss man gucken.
Ja genau, und es wird auch ziemlich spannend sein, welches Profil der hat. Also ich finde, holen sie noch einen Achter dazu, wenn Skytte geht, brauchen sie eigentlich eher nochmal so einen Zehner oder so einen, der so hängende Spitze auch spielen kann. Also das wird schon interessant sein. Ich denke mir mal, Ritter, da hört man ja auch mit irgendwelchen Optionen, der wird auch auf jeden Fall noch Vertrag haben. Und ich finde auch, der hat jetzt auch in der Rückrunde vor allem nochmal seinen Stellenwert bewiesen. Also da verrutscht auch nichts. Aber es wird spannend sein, wie sie sich im Mittelfeld so aufstellen und welchen Impuls sie da noch setzen wollen.
Und dann gibt es noch eine Position, nämlich die des Torhüters. Und da könnte auch was passieren. Oder Mittelfeld sind wir durch, ne? Glaube ich jetzt.
Ja, beim Mittelfeld sind wir durch. Ja, Torhüter. Ja, nach der Leistung von Julian Kral in Berlin, nach der Gala, was soll denn da passieren, außer dass Julian Kral als Nummer 1 in die neue Saison geht?
Naja, also Nummer 2 haben sie ja keine mehr. Simon Simoni, ich glaube nicht, dass diese Kaufoption gezogen wird. Dafür ist das, was ich meine bei Sky, 1,5 Millionen, ist für einen zweiten Torhüter dann doch ein bisschen zu teuer, zumal man ja noch einen hat, deutscher U19-Nationalspieler, Enis Kamga. Ob man den nicht als Nummer 2 auf die Bank setzt oder ist es die Frage, was machst du? Hast du so ein großes Talent? Sitzt bei der Profimannschaft auf der Bank. Ist vielleicht für die Regionalliga ein bisschen zu gut. Klar, wenn er dort spielt, ist immer noch besser, als wenn er nicht spielt. Kann man es irgendwie schaffen, eine Laie zu arrangieren? Dann musst du aber einen Verein finden, der bereit ist, einen 19-Jährigen ins Tor zu stellen. Und auch wenn er talentiert ist, da müssen wir mit rechnen, auch wenn er beim FCK spielen sollte, woran ich jetzt nicht so sehr glaube, aber ausgeschlossen wäre es jetzt nicht, dass da mal die ein oder anderen Wackler drin sind.
Ja, ich vergleiche das so ein bisschen, vielleicht erinnerst du dich daran, Freiburg hat irgendwann mal den Atubolo aus der zweiten Mannschaft nach oben geholt. Und der hat auch so eine Hinrunde gespielt, boah, da waren so 2-3 Aktionen dabei, wo du dir gedacht hast, ey, da hat er sich aber jetzt einen eingefangen. Und dann musst du halt irgendwie die Stabilität auch intern haben, zu sagen, das halten wir jetzt mal aus, auch wenn der uns da mal jetzt ein Gegentor verschuldet hat, dass er weiter spielt. Ich glaube auch, dass die Tendenz ist, auch wenn man Lieberknecht so kennt, dass er den jetzt hochziehen wird. Aber ob er jetzt als zweiter Torwart auf der Bank, wird er jetzt auch nicht viel lernen. Also er braucht schon Spielpraxis. Und an Kral kommt da im Normalfall zumindest noch nicht vorbei, würde ich jetzt auch mal die These abgeben. Also von daher, ja, das ist eine doofe Ausgangslage für so einen jungen, ambitionierten Torhüter, weil das ist halt was anderes, als wenn du irgendwie Außenverteidiger bist, dann lässt du dich halt in die dritte Liga verleihen und dann spielst du mal und mal spielst du nicht, aber du holst dir zumindest Einsatzzeit und als Torwart, wenn du halt Nummer 2 bist, bist du halt Nummer 2.
Um voranzukommen, würde ich schon sagen, brauchst du schon 30 plus Einsätze pro Saison.
Ja, der muss spielen, der muss spielen und aber glaubst du jetzt nach den letzten Eindrücken, dass die da einen offenen Zweikampf im Sommer in der Vorbereitung ausrufen? Also ich bin da ein bisschen skeptisch.
Mich würd's auch überraschen, was ich mir vorstellen könnte, wäre ein Szenario, dass er vielleicht einen Pokal spielt.
Ja.
Und dann halt noch hin wieder in der Regionalligamannschaft, aber dann brauchst du trotzdem, ich weiß nicht, ob du Fabian Heck auf die Bank setzen willst als Nummer 2, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, der hat noch ein paar mehr Schritte zu machen als Enis Kamga. Die Frage ist, holst du dann irgendwie noch so einen Schlachtraus dazu, ablösefrei irgendwoher, der sich auf die Bank setzt und dann sagt, guck mal, Aftos Bajc, glaube ich nicht, dass die da nochmal verlängern wird?
Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Ich hab noch ein anderes Beispiel. Zum Beispiel in Köln war es ja so, da haben sie den Jonas Urbich als eigenes Torwarttalent gehabt. Und dann haben sie, das war ja, glaube ich, die Zweitligasaison, da haben sie am Anfang gesagt, so, auf den setzen wir jetzt, das ist unser Mann der Zukunft. Dann hat er gespielt und auf der Bank hockte die ganze Zeit der Marvin Schwäbe, der vorher Stammtorwart gewesen ist. Und du erinnerst dich, wie die Geschichte ausgegangen ist. Der Urbich war noch nicht mal an vielen Gegentoren schuld, aber irgendwann hat dann der Trainer gesagt, ich brauche jetzt halt den Erfahreneren, der wieder im Tor stehen muss. Und da siehst du, wie diffizil das für so einen jungen Torhüter ist, da Spielpraxis zu sammeln, weil natürlich ist es auch so, wenn du mal einen Fehler gemacht hast, da sind wir uns ja einig, dann fängt der Kopf an zu rattern im nächsten Spiel. Ja, also nach dem Motto, du stehst jetzt unter Druck, dich zeigen zu müssen. Ja, und ja, das ist wirklich fast mit die spannendste Frage, was sie mit dir machen. Also ich glaube, dass wenn du einen Drittligisten findest, der eine Nummer 1 braucht, dann wäre das wahrscheinlich sogar noch die beste Option.
Wobei man da ja auch wieder so Sachen im Vertrag verankern kann, von wegen, der muss spielen. Der hat eine Stammplatzgarantie. Und es kann bei einem jungen Torhüter passieren, das größte Talent, wenn das mal 2 Fehler macht und dann geht die Rübe los.
Ja.
Und dann geht es eine Abwärtsspirale. Bist du bereit, das durchzustehen? Findest du jemanden, der bereit ist, eine Stammplatzgarantie in einen Leihvertrag zu schreiben?
Ja, und du hast natürlich beim FCK auch das Problem, dass der Julian gerade ist jetzt keine 34 oder so, wo du sagen kannst, komm, dann hocken wir den jetzt noch 1-2 Jahre auf die Bank, den Kamga, da ist ja ein Ende absehbar beim Kral, weil der Kral ist ja auch im besten Torhüteralter. Also das, und das wird wirklich dann eine spannende Frage sein. Und wie gesagt, wenn sie zu dem Schluss kommen sollten, wir behalten ihn beim FCK im Profiteam dann als Nummer 2 erstmal als Herausforderer. Ja, dann wird man halt sehen, ob er dann wirklich perspektivisch den Kral herausfordern kann. Also nach den letzten Leistungen vom Kral. Ihr habt ja im letzten Podcast, habt ihr beiden, du und Marek, ja auch auf seine leichten Schwächen immer noch hingewiesen. Aber auf der Linie, siehe Berlin, ist er halt wirklich bockstark.
Und in Berlin, selbst die Schwächen, die wir angesprochen haben, einmal wurde ein Abschlag von ihm von Kovnatski geblockt. Würde ich das bei ihm keine große Schuld sehen, zumal der Ball auch danach nicht wirklich in eine brenzlige Situation kam, sondern es gab, glaube ich, einen Eckball und da kam nichts bei rum. Und einmal hat er eine Flanke nicht festhalten können, aber da ist mir auch Rasmussen reingelaufen.
Ja.
Also da würde ich, ja, Randfall ist nur der 1, mehr muss man dazu nicht sagen, aber ja.
Ja, wie gesagt, ich glaube, diese Torwart-Diskussion, das wird mit die spannendste Personalie sein, auch wenn es vermeintlich nur um den Ersatztorwart geht.
Ja, da könnte also was passieren im Sommer, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich glaube, dass da relativ viel passieren wird. Also wenn du alleine mal siehst, diese ganzen Leihspieler und die 1-2 auf diese aus dem aktuellen Kader schon nicht mehr setzen, da wirst du schon wieder so 10 Transferbewegungen oder so wirst du da rechnen müssen. 10 bis 13, 14 sogar. Also so in dem Bereich, ja. Die Frage ist halt nur, wenn du dein Korsett aus der jetzigen Saison, ich meine, wenn ich jetzt mal Sirch und Kim abziehe, aber wenn du dieses Korsett halbwegs zusammenhältst, dann kannst du natürlich schon mal ganz anders in die neue Saison gehen, als wenn du jetzt dann auch noch wieder neuen fürs Güter und so, dann ist es natürlich alles ein bisschen schwieriger. Aber wenn du halt dein Korsett aus der Vorsaison hast, plus punktuelle Verstärkung, bist du vielleicht am ersten Spieltag schon so weit, wie die Konkurrenz noch gar nicht sein kann, weil die wieder für einen größeren Umbruch hatte. So, das wird man sehen.
Es wird ein spannender Sommer.
Ja, das wird ein spannender Sommer. Es wird auch eine spannende Saison, weil es sieht ja im Moment so aus, dass der VfL Wolfsburg runterkommt. Ja, also da spricht ja jetzt mittlerweile einiges dafür. Und dann wird man zum Beispiel sehen, laufen die da eigentlich noch mit dem gleichen Etat rum wie in der Vorsaison? Und was macht eigentlich VW? Sind die dann eigentlich totaler Favorit, weil sie eine Bundesligamannschaft in die zweite Liga mitnehmen können und so weiter und so fort? Also da wird es noch ganz schön viele spannende Fragen geben, Julian, die wir diskutieren dürfen.
Ich glaube aber, jetzt driften wir dann doch sehr ins Spekulieren ab.
Ja, okay.
Hast du einen Teufel der Woche?
Ja gut, der Teufel der Woche, den haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert. Es ist ja gut, Julian Kral. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen einfach und billig auch vielleicht, aber ich meine, der war der beste Mann am Platz.
Ich würde eine Reihe nach vorne gehen und würde sagen, Maxwell Jamfi.
Ja, siehst du da mal.
Den haben wir so gescholten, zu Recht. Und jetzt hat er so geliefert. Muss man auch mal wertschätzen.
Ja, er ist ja auch von Liebmach nicht fast schon so ein bisschen angezählt worden, so nach dem Motto, zeig auch mal auswärts, was du kannst. Und das hat er halt mit Bravour gemacht. Das muss man sagen. Also auch mental und so, das war so eine stabile Leistung. Da kann man nur hoffen, knock on wood, dass er so weiterspielt.
Dann würde ich sagen, klopft ihr auch mal auf die Tische da draußen, schreibt uns in den Kommentare, wenn ihr ja vielleicht doch noch irgendwo eine andere Baustelle seht im Kader, würde mich mal interessieren. Oder schreibt mir eine Mail, julian.labert@rheinpfalz.de, da können wir gerne diskutieren drüber, wenn denn die Zeit soweit ist. Ja, und wenn ihr sonst nichts Besseres zu tun habt, wünsche ich euch eine schöne Woche.
Alles Gute auch von mir.
Schaut mal vorbei auf www.rheinpfalz.de/fck oder wenn ihr noch mehr Podcasts von uns wollt, wir haben auch noch einen True Crime Podcast mit der Kollegin Viktoria Fuchs und Uwe Renners. Alles Böse, hört doch da mal rein. Oder ja, Newsletter abonnieren, der ist kostenlos. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.